Hallo, hier ist Christian Kohrs und das ist The Passenger. Zu Gast heute Jana Kubot, Redaktionsleiterin beim Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Zusammen schauen wir uns an, welche Forderungen, Versprechen und Fantasien die Parteien zum Thema Mobilität in ihre Bundestagswahlprogramme geschrieben haben und was das für mögliche Koalitionen bedeutet. Los geht's! Hallo Jana, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo Christian, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, wie geht man die Sache am besten an, die mobilitätspolitischen Forderungen der Parteien zur Bundestagswahl strukturiert durchzugehen und haben uns dafür entschieden, dass wir mal einsteigen, einfach tatsächlich mit der Union als die Partei, die höchstwahrscheinlich die stärkste Fraktion stellen wird und vor allen Dingen auch in die Regierungsverantwortung gelangen wird, Stand der aktuellen Umfragen ist es ja zumindest. Was mir direkt aufgefallen ist, als ich da reingeguckt habe, ist, dass eine starke Betonung kommt erst oder ein Bekenntnis zur individuellen Mobilität, das so als Inbegriff der Freiheit geframed wird und dann hinterherkommt, dass sie sich verpflichtet fühlen oder berufen fühlen, gegen eine Anti-Auto-Haltung vorzugehen. Meine Frage wäre, wie stark nimmst du die Ideologisierung eigentlich des Themas Mobilität innerhalb der Parteienlandschaft inzwischen wahr?
Also hier wird auf jeden Fall wieder diese Erzählung aufgegriffen, dass es die Anti-Auto-Haltung gibt. Das geht, glaube ich, auch ganz klar an die Adresse einer Partei. In anderen Wahlprogrammen wird es auch noch expliziter aufgegriffen, dass jetzt namentlich man die Anti-Auto-Haltung der Grünen da adressieren will. Insofern bei der Union ist da auf jeden Fall erkennbar, dass man sich als, sagen wir mal, Anwalt der AutofahrerInnen irgendwie begreift. Aber es passt auch so in diese allgemeine Schwerpunktsetzung des Programms, weil sich das doch auch sehr deutlich auf dieses Thema Automobilindustrie und Technologieoffenheit, das heißt alle Antriebe auch jenseits des Elektromotors oder des Elektroantriebs, da setzt die Union einfach Schwerpunkte und macht das eben so zum zentralen Bestandteil des Mobilitätskapitels und wahrscheinlich kann man darüber ja schon lange diskutieren, ob das im Zentrum der Mobilität steht.
Ja, tatsächlich, eine Eigenschaft vom Wahlprogramm ist ja, dass die oft immer sehr vage sind und an Stellen dann schon fast auf eine lustige Art und Weise konkret, kommen wir gleich noch zu, was ich damit meine. Aber es gibt ja dann so eine klares Bekenntnis oder es wird auch ein Ziel formuliert, dass man eben Technologieführerschaft haben will bei autonomem Fahren, nachhaltigen Antrieben für alle Verkehrsträger und was ich interessant fand war, dass aber neben so einer positiven Formulierung dann direkt sowas steht wie, die Ladestruktur muss angemessen ausgebaut werden. Jetzt ist das ja erstmal ein relativ neutraler Begriff. Ich zumindest deute da aber schon ein deutlich zurückhaltenderes Engagement heraus als bei der aktuellen Regierung.
Ja, das wird ja wahrscheinlich auch da ein bisschen davon abhängen, welcher Antrieb dann sich jetzt durchsetzt. Eigentlich würde ich sagen, alle Expertinnen und Experten sind sich da relativ einig, was so, wenn man das auch im global einbettet, sich welcher Antrieb da gerade oder der dominierende sein wird. Und wenn man jetzt über alternative Antriebe oder Technologien nachdenkt, vor allen Dingen E-Fuels wurde da oder wird da ja immer wieder genannt als der sozusagen klimaneutrale Verbrenner, da ist ja nach wie vor einfach die Sachlage, es gibt sie nur in Reagenzglasmengen und wenn es sie mal später zum Tanken gibt, werden sie sehr, sehr teuer sein. Also insofern, ja, man kann die, aber davon kann man sich natürlich viel offen lassen, wenn man sagt, man will sie angemessen aufbauen oder ausbauen, die Ladeinfrastruktur jetzt für die Elektromobilität. Das hängt dann davon ab.
Man kann es ja sogar positiv ausdeuten, insofern, als wenn jetzt tatsächlich aus Bayern Stimmen kommen, die Kaufprämien für E-Autos fordern. Und ich glaube, es ja jetzt auch von oben durchgesetzt sozusagen eine Verordnung gibt, dass E-Autos kostenfrei parken dürfen in den Kommunen und so. Also da gibt es ja tatsächlich eine erstaunliche Wendung.
Aber da auch eine kleine Beobachtung. Also Markus Söder hat da mit dem Autoplan vorgelegt, wie er die Autoindustrie eben nochmal, also wie er der aus der Krise helfen möchte. Und da gibt es eben auch den Vorschlag von einem, es ist, glaube ich, explizit ein Leasing, worum es da gehen soll. Aber Friedrich Merz hat auf der anderen Seite gesagt, er hält das ja für keine gute Idee. Also auch da bin ich gespannt, was dann im Endeffekt sich da durchsetzen wird. Aber die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden sind ja, glaube ich, in den letzten Tagen auch öfter mal zutage getreten.
Definitiv. Also Leasing, spannender Punkt. Würde ich später aber an anderer Stelle noch mal drauf kommen, weil es da ja auch interessante Ansätze gibt. Jetzt lass uns vielleicht mal direkt zum öffentlichen Personennahverkehr kommen. Der taucht auch auf im Wahlprogramm. Das Deutschlandticket wird namentlich nicht genannt. Und dafür aber, wie ich finde, relativ vage Formulierungen. Also auf der einen Seite wird davon gesprochen, dass man hinsichtlich der Finanzierung eine neue Transparenz schaffen will und gleichzeitig eine auskömmliche Finanzierung sichern. Wie würdest du so ein auskömmlich ausdeuten?
Da wird wahrscheinlich jeder der Akteure in diesem Bereich unterschiedliche Antworten geben, was da angemessen ist. Wenn man die Verkehrsunternehmen fragt, die haben wahrscheinlich Wünsche, die in der Politik gar nicht gut ankommen. Aber es war tatsächlich ja auch schon ein Projekt der Ampelregierung, da mehr Transparenz und neue Strukturen zu schaffen. Also eigentlich gab es den Plan eines Ausbau- und Modernisierungspaktes, wo man sich das alles mal genauer angucken wollte. Der ist bis jetzt unkonkret, vage geblieben. Ich kenne keine Ergebnisse, sagen wir mal so. Also dieses Thema, das schwelt ja auch schon lange und die Frage der Finanzierung, wer trägt welchen Anteil, was machen oder wie viel trägt der Bund, was machen die Länder, die eigentlich dafür zuständig sind für den ÖPNV, also das sind bestimmt Themen, die man da weiter diskutieren muss. Und Deutschlandticket vielleicht auch noch dazu, mich hat es jetzt nicht überrascht, dass es da nicht vorkommt, weil es ist natürlich das Erfolgsprojekt der Ampelregierung. Als Oppositionspartei würde ich, also es liegt glaube ich nahe, dass man das da nicht aufgreift und dann selber nochmal irgendwie explizit nennt, weil
es ist ja tatsächlich auch, würde ich zumindest so ausdeuten, auch schon einmal der Fall gewesen, dass sozusagen über das Deutschlandticket schon so eine kleine Niederlage da eingesteckt werden musste, als darum ging, dann doch die Sicherstellung der Finanzierung fürs laufende Jahr dann doch abzunicken irgendwie entgegen.
Ja, dann nennst du einen guten Punkt, weil ich glaube, das signalisiert irgendwie schon, dass die CDU, CSU da ein gewisses Sensibilität für hat, dass dieses Ticket sehr beliebt ist. 13 Millionen Abos, das sind 13 Millionen Wählerinnen und Wähler. Würde mich schon wundern, wenn man das jetzt sagen und klanglos einfach aufgibt, aber natürlich ja, die Finanzierung jetzt bis Ende des Jahres ist gesichert. Was darüber hinauskommt, das wird dann das Projekt der nächsten Bundesregierung. Aber ich glaube, so einfach fallen lassen, kann ich mir kaum vorstellen, weil die damit einhergehenden Vereinfachungen, die für alle spürbar sind, die regelmäßig Bus und Bahn fahren, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen sind.
Ja, auf jeden Fall. Und ein anderes Thema, das ein bisschen natürlich damit zusammenhängt, es gibt in meinen Augen zumindest sehr vage Aussagen darüber, wie so ein Zukunftsentwurf für den öffentlichen Personennahverkehr aussehen könnte. Also es wird über die Finanzierung gesprochen und sonst bleibt es aber sehr diffus. Also es gibt so eine schöne Formulierung, dass man auf freie Mobilität setzen will. Also wo das dann eigentlich nur eine Aussage getroffen wird, dass Individualverkehr und ÖPNV irgendwie zusammengehören, alles barrierefrei sein soll und sich untereinander sinnvoll ergänzen soll. Aber es wird nicht näher ausgeführt, worum es geht. Was so ein bisschen rausgehoben wird, ist, dass Shared Mobility als Zukunftsmarkt verstanden wird. Ist für mich jetzt aber noch weit entfernt von der Vision, dass man sagt, okay, wir haben eine Vorstellung, wie öffentliche Mobilität strukturiert sein soll. Zumal, kleine Fußnote, aber ich fand es ganz interessant, Friedrich Merz ja auch so eine Idee dafür hat, dass man jetzt kleine Mini-Häuser irgendwie auf den Markt bringen sollte, sodass auch jetzt die jungen Menschen endlich wieder in der Lage sein werden, so ein Eigenheim irgendwo am Stadtrand zu bauen. Das läuft ja natürlich jetzt auf Langfrist gesehen, aber läuft ja so einer Bestrebung, Mobilität für alle öffentliche Mobilität erreichbarer zu machen, auch total entgegen.
Ja, ich glaube, das kann man aber fast für alle Wahlprogramme leider sagen. So die richtige Vision davon, wie Mobilität aussehen soll, mal oder wohin wir da eigentlich wollen, die vermisse ich fast schon so lange, wie ich mich mit diesem Thema beschäftige. Beziehungsweise, ja, dann gibt's immer wieder Änderungen. Also gerade jetzt im Bereich, wenn wir jetzt nur mal diesen einen Bereich Elektromobilität rausnehmen, wie viel da schon an, also die Industrie würde jetzt sagen, uns fehlt die Planungssicherheit, aber das ist tatsächlich ja auch so. Also es wird immer wieder, dann gibt es die Kaufprämien, gibt es sie nicht mehr. Und ich glaube, das ist einfach, gilt eigentlich für den ganzen Bereich, je öfter man die Ziele irgendwie ändert und die Marschrichtung ändert, desto schwieriger wird es überhaupt, irgendwo anzukommen und sich auf was zu einigen, weil für alle Beteiligten, die da mitspielen müssen, damit man da hinkommt, müssen sich darauf verlassen können, dass es gewisse Planken gibt und müssen erstmal wissen, wohin die führen, zu welchem Bild. Und bis, ich glaube, die Grünen kann man schon da nennen, als dass sie da herausragen und da noch die konkretesten Vorstellungen haben, auch wenn man sich jetzt dieses Gesamtkonzept anguckt, da spielt ja auch wieder das intermodale Buchen und Ticketing und so eine Rolle. Aber so das ganz große Zielbild, ja, gibt's meiner Einschätzung nach nicht.
Ehe wir zu den Grünen kommen, würde ich dann erstmal tatsächlich die SPD mir gerne anschauen, als den ja zumindest, wenn es nach Markus Söder geht, wahrscheinlicheren Koalitionspartner. Kurzer Nachtrag noch, weil mir das, das wollte ich noch einmal einwerfen. Was ich total interessant finde, ist, dass bei allen Parteien gibt es eben dann diese super konkreten Vorschläge, aus denen man vielleicht sogar viel mehr rauslesen kann, als aus den vagen Aussagen. Also bei der CDU in dem Fall eben, dass die digitale Fahrzeuganmeldung jetzt kommen soll. Also sprich, jetzt Digitalisierung, wichtiges Thema und offensichtlich hat man aus der Vergangenheit aber gelernt, dass man da nicht den allzu großen Wurf lieber verspricht, sondern irgendwas, was dann auch funktioniert. Also das ist wahrscheinlich realisierbar.
Kleine Anmerkung dazu, ich finde an solchen Sachen, die dann sehr konkret sind, wo man sich manchmal wundert, warum wird vieles andere nicht erwähnt, das aber schon, kann man auch immer ablesen, wer dieser Partei oder diesen Parteien jeweils sehr nahe steht, weil die es geschafft haben, dass das Interesse explizit in so einem Wahlprogramm auftaucht. Also ich glaube, das sind auch immer Hinweise, die man da nehmen kann. Und natürlich, Autos leicht anzumelden, spielt natürlich der Industrie in die Hände, spielt aber auch im Sharing-Bereich natürlich eine große Rolle. Ja. Alle, die ihre Carsharing-Flotten anmelden wollen, finden das natürlich, also für die ist es von Vorteil, wenn das schnell und unkompliziert und digital geht.
Ja, also das würde ich auch gar nicht, ich würde das jetzt eben auch bewusst überhaupt nicht ideologisieren wollen in dem Sinne, sondern eben nur denken so, vielleicht kann man da 2-3 Schritte versuchen, noch weiter direkt zu denken. Aber gut, kommen wir zur SPD. Interessant bei denen auch direkt am Anfang kommt die Aussage, Deutschland ist ein Autoland. Und dann aber zumindest ein kleines Aber hinterher, die Zukunft ist E-Mobilität. Aber so wie es da klingt, eben immer noch Automobile, E-Mobilität. Da gibt es dann eben auch ein sehr, also das ist deutlich konkreter, was dort gesagt wird. Das sind im Grunde Maßnahmen, die ja jetzt die aktuelle Regierung schon versucht anzuschieben. Sei es jetzt darum, dass es geht, die Strafzahlungen wegen der Flottengrenzwerte irgendwie aus der Welt zu schaffen oder zumindest zu strecken oder umzulenken in Investitionen. Und zugleich dann gibt es aber auch den Vorschlag von einer Kaufprämie, diesmal aber für in Deutschland hergestellte E-Fahrzeuge oder auch für gebrauchte Autos. Wie realistisch ist denn sowas?
Also ich glaube, so ganz unrealistisch ist das nicht, wenn man sich auch in Europa umguckt. Da gab es ja schon einige Länder, die ähnliche Modelle hatten. Und so wie ich das wahrnehme, gibt es auch Bestrebungen, eben auf europäischer Ebene solche Dinge eher zu etablieren, weil das für die Industrie noch ein viel größerer Rahmen wäre, um eben dann damit planen zu können. Ich glaube, man darf da auch wirklich nicht verkennen, dass dieses ganze Thema Automobilindustrie und Klimaschutz generell im Bereich Mobilität eben eigentlich ja auf dieser Ebene darüber in Europa, Brüssel eine ganz große Rolle spielt und viel Gesetzgebung da gemacht wird. Und dass, wenn man sich aus Industriesicht anguckt, je größer der Markt ist, wo die einheitlichen Regeln gelten, ist es natürlich eigentlich auch im Interesse der Industrie, um dann da einen einheitlichen Markt einfach zu haben. Insofern würde ich gar nicht, oder glaube ich schon, dass das durchaus Ideen sind, die das Potenzial haben, dass sie sich durchsetzen.
Am Ende ja umso dringlicher, wenn man sich jetzt anguckt, wie sowohl in den USA als auch in China diese ganze Zollthematik da immer stärker an Fahrt aufnimmt, dass man den Binnenmarkt irgendwie versucht zu schützen, zu stärken, macht ja auch total Sinn. Also interessant finde ich, jetzt auch nochmal kurzer Rückgriff, bei der CDU, wenn es um die Bahn geht, oder CDU, CSU, da gibt es auch eher, also es beschränkt sich sehr auf Strukturreformen, die da angeschoben werden und dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie da mehr Wettbewerb, also insbesondere auch im Fernverkehr, auf die Schiene bringen. Die SPD scheint da eine größere Liebe zur Bahn zu haben, sage ich mal. Also weil ich fand das ganz...
Zur Bahn, wie sie jetzt gerade ist zumindest, ja.
Nee, ich glaube zur Idee Bahn. Also weil gibt es den schönen Satz, ich lese das kurz vor. Die Bahn steht für Werte, die wir als Gesellschaft in Deutschland haben und pflegen wollen. Genauigkeit, Pünktlichkeit, Funktionstüchtigkeit. sie steht dafür, sie lebt das weniger. Aber ich finde es interessant, also dass da tatsächlich dann die Sanierung der Bahn oder auch der Bahninfrastruktur ja quasi als so eine Art patriotische Aufgabe schon formuliert wird. Was glaubst du, wie realistisch ist es als Koalitionspartner von der CDU wirklich da die Bahn auf eine Art und Weise oder vielleicht sogar noch stärker zu fördern, als es jetzt der Fall ist?
Naja, erstmal ist das, glaube ich, somit einer der größten Unterschiede auch, die es bei der Union und der SPD gibt. Also die Union hat auch ein Bahnpapier nochmal gesondert vorgelegt zu dem Wahlprogramm. Da hat auch mein Kollege drüber berichtet und mit dem zuständigen verkehrspolitischen Sprecher da gesprochen, Ulrich Lange, der dieses Papier mit erarbeitet hat oder federführend erarbeitet hat. Und da geht es eben ganz klar darum, dass man Netz und Betrieb trennt. Und zwar ja eben ganz klar voneinander. Jetzt gerade hat man zwar angestoßen, ja, dass die InfraGo, also eine Infrastrukturgesellschaft, gegründet wurde. Aber dieses Konstrukt integrierter Konzern, sagt man so schön, das wird an sich nicht in Frage oder wurde jetzt nicht in Frage gestellt. Und da will auch die SPD, und das steht auch wirklich genau wortwörtlich so darin, daran festhalten. Aber ich glaube, das könnte eben eines der großen Themen sein. Welche Struktur braucht die Bahn? Wie stellt man sie auf in Zukunft? Und da wird es dann Gesprächsbedarf geben, glaube ich, gerade zwischen den beiden, wo ja eine Koalition jetzt durchaus denkbar oder sehr realistisch erscheint. Und auch in dem Zuge nochmal, die FDP hat sich auch für mehr Wettbewerb und deswegen für Trennung von Netz und Betrieb ausgesprochen. Die Grünen haben es eigentlich in der letzten Legislatur auch noch. Jetzt geht es so ein bisschen vager in die Richtung, dass man die angestoßene Reform gerne beibehalten möchte, wenn die eben darauf einzahlt, dass wieder Pünktlichkeit und ja, dass man da wieder bessere Werte erzielt. Also da bleibt das Thema Bahn, glaube ich, eins, worüber alle nochmal in einer möglichen Konstellation oder Koalition sprechen müssten.
Ja, ist ja auch, es gibt ja auch tatsächlich, also ganz konkrete To-Dos wird es ja geben, also angefangen beim Deutschlandticket, wo ja eine Perspektive entwickelt werden muss, wie auch immer die dann aussieht. Und ich bin mir relativ sicher, dass es in der einen oder anderen Form auf jeden Fall erhalten bleiben wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das ein noch viel spannenderes, ausgebautes, differenzierteres Produkt werden wird, dass einfach wirklich sehr, sehr viele Mobilitätsbedürfnisse über dieses Label abgedeckt werden können. So. Aber belassen wir es vielleicht mal dabei. Also da ist, glaube ich, auch relativ klar, wie die SPD sich das vorstellt. Das war ja jetzt eben der große Knackpunkt noch in den letzten Wochen. Interessant finde ich, wir hatten das eben mit den sehr konkreten Digitalideen, hatte ich im Parteiprogramm jetzt der SPD, im Wahlprogramm auch gefunden, dass sie unter anderem Bahnfahren einfach machen wollen. Und das Beispiel, das da angeführt wird, ist ausgerechnet, dass Erstattungen möglichst automatisch ausgezahlt werden sollen. Auch total spannend, wie da so ein Prozess digitalisiert wird, der jetzt zumindest erstmal, der sehr ehrlich ist irgendwie und aus der Gegenwart abgeleitet. Interessant finde ich tatsächlich ein Punkt, den ich zumindest so verstehe, ist das Thema Vision Zero, also das große Ziel, dass es eben keine Verkehrstoten mehr geben wird, wo wir uns ja eher von wegbewegen, als dass es in die Richtung geht. Da steht im Programm drin, dass die SPD das sogar ins Straßenverkehrsrecht übernehmen will. Was für einen Unterschied würde das machen? Also abgesehen, weil bislang ist es ja oft als Leitbild irgendwo formuliert, aber eben kein Recht.
Ja, das käme dann wahrscheinlich auch wieder genau, oder nicht nur wahrscheinlich, es käme definitiv darauf an, wie das da drin verankert wird und ja, wie bindend das dann jeweils ist, weil genau wie du sagst, es ist meistens so die Leitlinie und es ist ja auch europäisch, auf europäischer Ebene die Leitlinie Vision Zero und da gibt es ganz große Unterschiede auch zwischen den europäischen Staaten, aber neu ist die Idee und das Ziel nicht und ja, an der Umsetzung hakt es halt nach wie vor. Also, dass es irgendwas braucht, um das vielleicht ernsthafter anzugehen, kann man, glaube ich, unterstreichen.
Ja, ich glaube auch, das ist aber wahrscheinlich am Ende, also so wichtig, das ist und so zentral, eines dieser, ich sag mal so, softeren Themen, die wahrscheinlich dann unter die, ja, Wortspiel, aber unter die Räder geraten werden. Genauso wie das Tempolimit, das hier natürlich auch ja irgendwie pflichtschuldig drinsteht. Ich würde jetzt auch mal die These wagen, je blumiger die Formulierungen um eine Forderung herum sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die am Ende tatsächlich da durchgekämpft wird. Ich würde das auch gern an der Stelle einmal vorlesen, weil ich finde es wirklich, das ist mit das Prosaischste, was ich nicht gefunden habe in diesem Programm. Wurde darüber gesprochen.
Da meinst du jetzt die SPD, richtig?
Ja, genau, die SPD. Da geht es eben nochmal darum, wie viele Vorteile es bringt, dass man fast gar nicht begründen kann, es nicht einzuführen. Wir hinken hier im europäischen und internationalen Vergleich massiv hinterher. Und jetzt geht's los. Wenn ein Tempolimit Menschenleben schützt, warum tun wir das nicht? Wenn ein Tempolimit Stress, Staus und Unfälle massiv reduziert, warum tun wir das nicht? Wenn ein Tempolimit gut für die Natur, das Klima und die umliegenden Wohngegenden ist, warum führen wir es nicht ein? Es ist Zeit. Und das.
Ja, diese Fragen sollte sich eine Regierungspartei stellen.
Ja, definitiv. Wäre vielleicht auch Zeit gewesen. Aber gut, wir kennen die Gründe, warum das nicht funktioniert hat, obwohl zwei der drei Partner eigentlich dafür gewesen sind. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Ich würde gerne einen Aspekt noch unterstreichen, also nur auch, wo wir von Gegensätzen gesprochen haben gegenüber der Union. Interessant fand ich, dass das in der SPD zumindest eine Vorstellung davon gibt, dass das Fahrerlebnis mit Stromern rundum zu stärken, so wird das formuliert. Also dass tatsächlich da so ein holistisches Bild ist, dass man eben sagt, okay, es muss halt und es gibt sehr intensiv, also sehr starke Forderungen, die E-Ladestruktur weiter auszubauen und wirklich die Verfügbarkeit von Ladesäulen erstmal vor einer zu erwartenden Anfrage irgendwie schon vorzuhalten, ist ja wahrscheinlich auch der sinnvollste Weg, wenn man wirklich dazu, wenn man die Sicherheit bei den Leuten schaffen will, dass die Antriebswende für sie jetzt irgendwie kein Problem bedeutet, sondern am Ende eigentlich eine Chance, viel Geld zu sparen.
Ja, und vielleicht noch eine Anmerkung zur SPD. Ich finde es auch immer irgendwie lohnend, im Hinterkopf zu haben, dass die SPD natürlich auch sehr von Gewerkschaften geprägt ist. Das liest man da halt zwischen den Zeilen auch überall heraus. Also sowohl, dass man sich deswegen, glaube ich, sehr, sehr deutlich für die Automobilindustrie einsetzt, an der nun mal hunderttausende Arbeitsplätze hängen, als auch diese Idee des integrierten Bahnkonzerns. Weil wenn man Strukturen ändert, stehen dann auch immer Arbeitsplätze zur Disposition oder zur Diskussion. Insofern, glaube ich, kann man da schon aus diesen Linien immer herauslesen, also welches Dilemma die SPD vielleicht auch manchmal da, vor wem sie sich da ausgesetzt fühlt, weil sie eben dieses Thema Arbeitsplätze, Gewerkschaften, ja, mehr verkörpert als jede andere Partei. Und
ist ja insofern auch spannend, weil man wirklich sieht, dass einfach in dem Moment die Vorstellung von der Mobilität der Zukunft immer auch geknüpft ist, so ein bisschen an die Wählergruppen der Gegenwart. So und da natürlich dann so eine gewisse strukturelle Stabilität automatisch entsteht in dem Moment. Ich würde jetzt gerne tatsächlich dann auf die Grünen kommen, genau. Also man sieht ja, ich würde jetzt sagen, also Teile der Union haben da eine größere Offenheit, mit denen zu koalieren als andere. Es gibt ja also insbesondere jetzt in Person von Robert Habeck, glaube ich, jemand, der ganz gut mit denen zusammenarbeiten könnte auch. Interessant finde ich aber, wenn man sich das Mobilitätskonzept anguckt, da tun sich, glaube ich, einige mögliche Konfliktfelder auf. Es ist jetzt bei weitem nicht so radikal, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Auch da ist das Auto spielt, also es wird eben nicht irgendwie, es ist jetzt nicht die reine Anti-Auto-Haltung, wo man sagen könnte, okay, da gibt es jetzt gar keine Perspektive fürs Auto, man will die Technologie auslaufen lassen, also weil das wäre ja völlig realitätsfremd. Aber natürlich ein sehr eindeutiges Bekenntnis zur E-Mobilität. Und gleichzeitig, ganz interessant, also auch so ein Kaufprämienmodell beziehungsweise die Idee von Social Leasing für kleinere E-Autos. Das ist ja sozusagen, also man entdeckt da, ich weiß nicht, ob die Grünen diese Wählergruppe zu entdecken haben, die SPD hat das, glaube ich, ähnlich auch drinstehen, also dass darum geht zu sagen, okay, der Autokauf oder der E-Autokauf muss eben auch für Menschen mit, die eben nicht unter das Dienstwagenprivileg fallen oder so auch möglich sein. Wie viele Chancen rechnest du dem aus, dass das in der CDU oder in der schwarz-grünen Regierung wirklich dann auch realisiert werden könnte?
Ja, ich glaube, in diesem Bereich gibt es viele Ideen, die sind alle noch sehr unkonkret und man testet mal so ein bisschen an, was jetzt verfängt. Es gibt einige Beispiele aus Frankreich zum Beispiel, die ja so ein Leasingmodell hatten, wo aber die Fördermittel innerhalb kürzester Zeit alle aufgebraucht waren, weil es so gut ankam. Aber ich glaube, da kann man noch gar nicht so genau fest oder noch gar nicht so genau die Richtung sagen, wie wahrscheinlich das ist. Man kann aber schon beobachten, dass auch auf europäischer Ebene dieses Thema Automobilindustrie und auch welche Maßnahmen gibt es da, um denen aus der Krise zu helfen und ja auch wieder Absätze zu garantieren oder zu schaffen. Das wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen und idealerweise findet man eben auch Modelle, die über das Nationale hinausreichen. Insofern, das wird auf jeden Fall Thema. Ich finde es aber auch, glaube ich, es ist ganz gut, wenn man jetzt nicht zu konkret, zu viele Versprechungen nochmal alle ausprobiert, in den Raum stellt, weil für die Käuferinnen und Käufer das natürlich auch immer, oder die potenziellen Käuferinnen und Käufer, erstmal das Signal sendet, gar nichts ist sicher, man weiß gar nichts, was da kommt, vielleicht kommt dann nochmal eine Prämie, dann warten wir jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem Kauf und machen gar nichts. Also das ist für die Autoindustrie natürlich alles andere als hilfreich, weil je mehr Unsicherheit man da schürt in diesem Bereich und je mehr man da rauf und runter diskutiert und dann doch wieder ändert, ja, desto schwieriger wird es für die Autoindustrie. Und wenn man ihr eigentlich helfen will oder den Automobilherstellern Sicherheit geben will und eben auch Perspektiven aufzeigen will, dann wäre die Politik eigentlich ganz gut beraten, da mal einen Weg einzuschlagen und den auch auf diesem Weg zu bleiben.
Ja, tatsächlich in der Hinsicht ziemlich klar formuliert ist ja so die Idee, wie der öffentliche Nahverkehr sich entwickeln kann bei den Grünen. Also da wird ja tatsächlich von Modellregionen gesprochen für Rufbusse, von der Idee, dass man selbst Dörfer in der Zeit von 6 bis 22 Uhr mindestens einmal pro Stunde anbinden soll an Busse. Das ist eine sehr schöne, konkrete Idee. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das umsetzbar ist in der derzeitigen Situation. Also wenn ich mir angucke, bislang haben wir die autonomen Systeme noch nicht, mit denen das vielleicht möglich wäre. Und wir haben definitiv nicht die Anzahl von Personen, die es braucht, um so viele Fahrzeuge zu steuern und auch nicht das Geld, um das Ganze zu finanzieren. Was glaubst du?
Ja, ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Faktoren. Und das wird auch die größte Herausforderung werden für alle Parteien, die vielen versprechen, mit Geld zu hinterlegen.
Ja, und aber was glaubst du, warum steht das da drin? Also wirklich als so eine Idee, wo man ja wirklich von vornherein sagen kann, das ist auf jeden Fall innerhalb der nächsten 4 Jahre nicht realistisch, das umzusetzen.
Naja, ich glaube gerade bei den Grünen, also es gibt ja auch schon zumindest in Bundesländern, Baden-Württemberg oder jetzt, wenn man auch Hamburg sieht, da gibt es ja schon auch Ideen, dass man da so eine Art Mobilitätsgarantie schafft und auch konkrete Ziele. Also insofern ist das durchaus jetzt auch nicht so richtig neu, auch nicht so richtig innovativ. Und ja, natürlich, wenn man sich keine Ziele setzt, dann wird man sie nie erreichen, wenn man es gar nicht erst aufnimmt. Die Realisierung muss man dann nach und nach erarbeiten, inwiefern das möglich sein sollte.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also vor allen Dingen auch, wie schnell sowas dann vielleicht erstmal wieder in der Schublade verschwinden muss, weil einfach in der Konstellation mit einer Partei, wo das nicht umsetzbar ist, es andere Prioritäten gibt. Ich würde die FDP tatsächlich relativ knapp abhandeln. Also vor allen Dingen, weil einfach die meisten Positionen ja bekannt sind. Und die sind auch unverändert so ins Wahlprogramm übernommen worden, wie ich das sehe. Was ich interessant finde
ist. Und aktuellen Umfragen zufolge gibt es ja noch nicht mal die 5%.
Gut, das wäre noch der andere Punkt. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen bis zur Wahl, deswegen da würde ich mich jetzt, das würde ich deswegen bewusst mal offen halten. Auch weil wir dann über die schönen Vorschläge der Linken wahrscheinlich auch nicht reden müssen. Deswegen lass uns mal kurz dabei bleiben. Also interessant fand ich, dass ich glaube, keine Partei zumindest auf der verbalen Ebene sich stärker zum Auto bekennt. Also es wird sogar gesprochen davon, das automobile Kulturgut zu stärken und für die Zukunft zu sichern. Also das ist ja, klingt jetzt nicht danach, dass es darum geht, Museen dafür zu bauen, aber also tatsächlich so ein wie man...
Ach, die gibt's ja schon.
Die gibt es zum einen, und aber es klingt so ein bisschen wie das kulinarische Erbe zu pflegen oder so. Also dass man wirklich sagt, so, dass die Autos müssen da auch sein, weil die ist ja Teil unserer Identität. Aber was ich interessant fand, war, dass die FDP sehr stark das Thema Führerscheine oder Fahrtüchtigkeit, sage ich mal, neutraler adressiert. Also auf der einen Seite, weil sie als einzige, soweit ich das gesehen habe, reinschreiben, dass es eben keine Fahrtauglichkeitszwangstests, so nennen sie es in einem wunderschönen deutschen Wort, für Seniorinnen und Senioren geben darf, damit eben die Leute Auto fahren können. Vision Zero, was man vielleicht sagen könnte, ist so ein bisschen auch ein Gegenpol, taucht wiederum nicht auf. Und dass es sehr, sehr konkrete Ideen gibt, wie man die Zahl der Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen erhöhen könnte. Also dass es dadurch geht, dass man die Ausbildung vereinfacht und dass man auch die Ausbildung selbst deutlich preiswerter macht. Finde ich interessant, also weil natürlich, klar, ist jetzt wenig überraschend. Auf der anderen Seite aber ja, auch durchaus ein wichtiges Thema, in letzter Zeit ja häufiger in den Medien gewesen. Bei der SPD findet sich zum Beispiel auch dann so ein Betrag von 500 €, den man halt dann irgendwie den Leuten mal geben will, den jungen Menschen. Und da können sie sich dann Deutschlandtickets von kaufen oder Führerschein machen. Mal gucken, wo das dann landet, so zumindest auf dem Land.
Hat, glaube ich, auch ein bisschen die Historie, dass jetzt in der letzten Legislatur und auch schon vorher immer wieder das Thema diskutiert wurde, inwiefern kann man eigentlich auch so Führerschein, Theorieprüfungen und so digital machen und ja, inwiefern kann man da mit E-Learning-Konzepten arbeiten oder nicht? Also das ist da, glaube ich, auch nochmal eine Anspielung drauf, dass dieses Thema für viel Streit gesorgt hat und angesichts des Fahrlehrermangels natürlich aber auch dringend ist, da nochmal zu gucken, wie man das löst. Aber den Fachkräftemangel gibt es ja auch im ÖPNV. Also das ist ja auch eines der großen Themen, die sich eigentlich mal eine dafür Möglichkeiten und Lösungen überlegen sollten.
Ja, tatsächlich. Also das ist das autonome Fahren, dass das irgendwie Alltag werden soll, das schreibt die FDP zumindest auch rein, ohne das jetzt näher auszuführen. Vielleicht noch ganz kurz zum öffentlichen Nahverkehr. Der wird hier tatsächlich geframed als Ergänzung zum Individualverkehr. Also es zeigt eben ja auch noch mal ganz stark den Fokus. Jetzt würde ich gerne einmal zur Linken kommen, weil das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass die in Regierungsverantwortung kommen, aber die haben halt auf der einen Seite das radikalste Konzept, also gerade was die Autoindustrie angeht, aber auch die Entwicklung vom öffentlichen Nahverkehr. Zuerst würde mich mal deine Meinung interessieren, also vielleicht jetzt nicht von morgen aus betrachtet oder übermorgen, aber wie viel Realitätsgehalt könnte in so einer Forderung drinstecken, was sie sagen, dass sie ja eine Mobilitätsindustrie entwickeln wollen? Also wo es konkret darum geht, dass man, ich glaube in dem Fall wird sogar Rüstungsindustrie genannt, aber insbesondere die Autoindustrie umbaut, um eben halt nicht 2 Tonnen schwere SUVs zu bauen, sondern andere Fahrzeuge. Steckt da Realisierungsmöglichkeit oder Potenzial drin?
Na, sagen wir mal so, es wäre schon wünschenswert, aber es haben ja auch viele OEMs in der Vergangenheit versucht, also Automobilhersteller haben in der Vergangenheit versucht, dieses Thema Mobilität breiter anzugehen und davon übrig geblieben ist so gut wie gar nichts. Insofern glaube ich, ist es eher unwahrscheinlich, dass man da nochmal hinkommt, eine Mobilitätsindustrie auszubauen. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt anschaut, welche Rolle da die Tech-Industrie spielt und alles, was an neuen Mobilitätsangeboten da ist, alles ist übertrieben, aber ein Großteil wird eben von der aus dieser Branche bespielt und auf die Straße gebracht im wahrsten Sinne. Insofern stelle ich mir das schwierig vor, wenn man da müsste man auf jeden Fall gute Strategien, Konzepte und Fördermöglichkeiten haben, um da noch wieder aufzuholen, was andere Länder und Staaten schon erreicht haben.
Dazu passt vielleicht, dass als einzige Partei so explizit die Linke sagt, sie glauben nicht ans autonome Fahren. Also sie machen sich keine Illusionen über das autonome Fahren. Stattdessen sagen sie eben, wir brauchen 150.000 FahrerInnen für den ÖPNV in nächster Zeit, was ja eine bekannte Zahl ist und eben die große Frage ist, ob und wie man die erreichen kann. Und sie sagen halt, es geht über bessere Bezahlung und Entlastung der Beschäftigten. Ich finde es spannend, ob das wirklich der Fall ist. Also ich hatte neulich mal geguckt, also wie der HVV hier in Hamburg das macht und die wirklich ja inzwischen so weit gehen, dass sie sagen, wir geben dir, es waren glaube ich um die 3.000 Euro brutto plus Zuschläge für Wochenend- und Nachtdienste, wenn du jetzt deine Umschulung anfängst. Und selbst das scheint ja nicht auszureichen, genug Leute dazu zu bewegen, sich an ans Steuer von einem Bus zu setzen.
Ja, einige Verkehrsunternehmen zahlen sogar Prämien, wenn man sich nicht krank meldet. Also und es gibt ja wirklich auch, oder gab in der Vergangenheit auch groß angelegte Aktionen, dass man in anderen Ländern Menschen geworben hat, um sie dann hier als Busfahrerin oder U-Bahn-Fahrer einsetzen zu können. Aber es ist natürlich alles mit, es dauert alles erstens sehr lange und natürlich stellen da immer noch ganz viele, kommen da viele andere Aufgaben mit einher, weil alleine mit der Berufsausbildung ist es dann natürlich auch nicht getan. Also das sind schon große Herausforderungen. Deswegen, wenn man mit der Branche spricht, sagen schon viele, dass es eigentlich ohne das autonome Fahren gar nicht mehr geht, wenn man wirklich diese Taktung hinbekommen möchte, dass die Menschen auch wirklich die Möglichkeit haben, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weil diese große Lücke wird man nicht schließen können.
Ja, tatsächlich, also auf der einen Ecke genau, die öffentliche Mobilität, die gilt es halt überhaupt zugänglich zu halten. Auf der anderen Seite gibt es aber die sehr schöne, oder wie ich finde, linkspopulistische Forderung, sage ich mal, die ja Diskussionsthema werden könnte, aber es gar nicht so geworden ist, dass die Linke sagt, wir wollen, oder vielmehr sie formulieren, ist die Zeit für übertriebenen Luxus der Reichen, würde ich auch gerne wissen, wo der anfängt, beziehungsweise es wird genau definiert, wo der anfängt, die Zeit sei vorbei und sie wollen nämlich deswegen Privatjets und Megajachten über 60 Metern Schiffslänge verbieten. Wo ich mich frage, wo kommt diese Zahl genau her und wie wichtig ist so eine Forderung eigentlich?
Ja, für das Selbstverständnis der Linken ist sie wahrscheinlich wichtig. Ich glaube aber grundsätzlich sind es größere Hebel, wenn man endlich dahin kommt, dass klimaschädliches Verhalten bepreist wird und man darüber geht und dann kosten eben solche Dinge und solche Luxusdinge mehr als das günstige kleine Elektroauto. Und ich würde mal behaupten, dass es erfolgreicher wäre, wenn man die Strukturen dafür schafft, dass das klimaschädliche Verhalten eben Geld kostet und das klimafreundliche Verhalten in dem Sinne belohnt wird, indem es halt nicht teuer ist, weil auch da ist schon wieder diese Ebene, es geht dann ans Individuum und dass wir nicht mit reinen Appellen da weiterkommen oder mit reinen Verboten, die immer an das Individuum gehen, haben ja die letzten Jahre gezeigt. Also ich glaube, da muss der Rahmen einfach so gesetzt werden. Und das ist auch so ein Thema, wo ich da mal geguckt habe in die Programme, dieses Thema klimaschädliche Subventionen. Und das stand ja sogar in diesem Koalitionsvertrag, dass man die abbauen möchte. Da ist so gut wie fast nichts passiert. Also Beispiele sind dann immer so Dieselprivileg, also die steuerliche Begünstigung von Diesel. Also das sind so Themen oder Pendlerpauschale oder Kerosinsteuer. Das wird immer wieder angemerkt, dass man eigentlich weiß, dass das Hebel sind, dass man da ansetzen muss. Aber bisher möchte niemand so richtig ran. Weil wie immer ist ja die Schwierigkeit, wenn man mal so Privilegien eingeräumt hat und Vergünstigungen geschaffen hat, die dann wieder wegzunehmen, das ist sehr unpopulär.
Das auf jeden Fall sieht man ja so ein bisschen, also Privileg würde ich es jetzt nicht nennen, aber das Deutschlandticket ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wenn man halt ein in dem Fall wirklich subventioniertes Produkt hat, das die Leute einfach sehr attraktiv finden, würde sicherlich eben auch zu einiger Kritik führen bei den Leuten. Deswegen erstaunlich, oder was heißt erstaunlicherweise, also deswegen findet sich das ja auch eigentlich fast in allen Programmen explizit genannt, dass das auch weiter existieren soll. Also um jetzt nochmal so zumindest ich sag mal in Anführungsstrichen ein bisschen die Exoten, wozu ich jetzt die AfD auch zählen würde, zumindest was die Programmatik angeht, nicht unbedingt was die Umfragewerte betrifft, aber auch da findet sich jeweils dieser Begriff des Deutschlandtickets im Programm. Also bei Bündnis Sarah Wagenknecht wird sich auch klar dazu bekannt, also dass erhalten werden soll, aber zu einem bezahlbaren Preis. Relativ ähnlich fand ich bei der AfD, wo auch das Deutschlandticket zu einem ehrlichen Preis angeboten werden sollte. Hast du eine Idee, was genau dahinter stecken könnte?
Also das steckt wahrscheinlich dahinter, dass es klar ist, dass das Deutschlandticket in dieser Form auf jeden Fall nicht die Kosten im ÖPNV decken kann. Insofern sind die 49 oder auch 58 Euro, um das jetzt mal in Anführungszeichen zu setzen, nicht der ehrliche Preis, also nicht die Kosten, die tatsächlich aufgewendet werden. Entweder muss man mehr Deutschlandticket-Abonnentinnen und Abonnenten haben, um noch mehr Einnahmen zu haben, oder man muss eben weiter subventionieren. Das sind so die Wege, wie man da näher an den tatsächlichen Preis kommen könnte. Auch beim BSW, um da nochmal kurz einzuhaken, fand ich es ja auch interessant, dass gleichzeitig Sarah Wagenknecht da dieses Volksleasing für sie sagt ja, es geht ja nicht nur um Elektroautos, sondern auch um verbrauchsarme Verbrenner. Aber da ist auch wieder die Anwaltschaft für die Autofahrer und Autofahrerinnen, dass man eben sagt, die sollen für 58 Euro oder knapp 60 Euro eben da so ein kleines Auto leasen können, weil die müssen ja auch irgendwie angebunden werden. Und damit greift sie natürlich diese Diskussion auf, dass immer gesagt wird, was sollen wir den Städtern ihr Deutschlandticket finanzieren und subventionieren von unseren Steuergeldern? Also finde ich ein schönes Beispiel, wie man sich von allen Seiten da die populistischen Forderungen zusammensucht und was Eigenes draus strickt.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch interessant, also auch diese Formulierung da zu wählen. Also würde gerne mal wissen, was der Axel Springer Verlag dazu sagt mit seinen Volksprodukten, ob das Volksleasing dann auch da, ob das markenrechtlich sogar schon geschützt ist vielleicht. Die Frage müssen wir hier aber nicht klären. Ganz zum Schluss würde ich noch sagen, also weil das ist für mich, also eben noch vielleicht ganz zum Schluss zum Thema Tempolimit nochmal zurückkommen, um einen schönen Aufreger zu haben. Die AfD was ich so in der Intensität auch nicht gedacht hätte, sagt auch, also sie spricht tatsächlich davon, dass sie innerstädtisch mehr Straßen bauen wollen und mehr Parkplätze schaffen wollen. Also weil du eben gesagt hattest, so beim BSW ist man zumindest bemüht, so ein bisschen die Interessen von Stadt und Land auszugleichen. Hier klingt es für mich total gegenteilig. Also ich bin jetzt auch Städter, deswegen habe ich natürlich einen gewissen Bias, aber die Vorstellung, dass jetzt hier irgendwie doch nochmal eine Fahrspur daneben gebaut wird, damit die Autos schneller fahren. Und dazu passt auch die andere Forderung, dass man sagt, wir müssen mehr LKW auf die Schiene holen, damit die Autobahnen mehr Platz haben für die Autos und so. Das ist so ein erstaunlich altes Denken, das da irgendwie drin steckt.
Ja, ist auch, also ich frage mich immer, wer tatsächlich in solchen Städten leben möchte. Also da.
Wir wollen uns mit denen auch gar nicht allzu lange aufhalten. Zum Schluss noch zu kommen wir noch zu Volt, also nicht unbedingt, weil die jetzt in den Umfragen so hochstehen, sondern nur, weil ich nur bei denen tatsächlich ein weiteres Tempolimit gefunden habe im Programm, wo sie sagen, dass eben Tempo 80 auf der Landstraße auch dazugehören soll, neben in dem Fall sogar Tempo 20 nur auf der Autobahn und Tempo 30 als Grundgeschwindigkeit in der Stadt.
Tempo 120 auf der Autobahn.
Ja, 120, ja. Entschuldigung. So radikal dann doch nicht. Was glaubst du, warum gibt's das nicht mal bei den Grünen?
Gute Frage. Also ich glaube, es gibt Forderungen oder es gibt, habe ich kürzlich noch gelesen, dass es auch bei den Grünen in der Basis durchaus Leute gibt, die das auch gerne explizit aufgenommen haben möchten. Ja, es gibt auch diverse Studien dazu vom Umweltbundesamt, die eben aufzeigen, welches Einsparpotenzial im Bereich der Emissionen erreicht werden kann, wenn man eben 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und 30 in Städten hat und dass sich dadurch die Klimaschutzlücke im Verkehr deutlich schließen ließe, ohne dass man irgendwelche zusätzlichen Ausgaben hat. Daher rührt das, glaube ich, diese Zahl und diese Annahmen, weil eben da viele Studien mit rechnen. Ja, und leichter zu verkaufen ist aber natürlich, wenn man, also glaube ich, rein jetzt aus Marketing-Sicht sozusagen, leichter zu verkaufen wäre die Forderung 130 auf Autobahnen, das kann sich jeder was drunter vorstellen, das ist schon Richtgeschwindigkeit und erstmal dabei zu bleiben, das andere ist wahrscheinlich auch dann schon wieder sehr viel gewollt und wenn man es aus einer realistischen Perspektive sieht, wäre ja schon viel erreicht mit 130.
Ja, ich würde sagen, damit beenden wir vielleicht jetzt mal so diesen sehr schnellen oder viel zu schnellen Ritt eigentlich durch die Wahlprogramme. Mich würde jetzt nochmal so als Abschluss oder zum Abschluss interessieren, was ist jetzt so deine Einschätzung, wie wichtig wird Verkehrspolitik eigentlich sein in den kommenden 4 Jahren? Also weil man muss ja sagen, insbesondere durch das Deutschlandticket, durch die Krise der Autoindustrie, also Mobilität als Thema und in all ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft ist ja zumindest meiner Wahrnehmung nach präsenter gewesen denn je zuvor. Ist das was, wird das so bleiben, einfach weil so viele wichtige Themen dranhängen oder gibt es eigentlich dann so ein Rollback in, keine Ahnung, dass Industriepolitik dann doch irgendwie noch eine größere Rolle spielt und man Gestaltung der Alltagsmobilität der Leute erstmal hintanstellt. Also dass einfach der Fokus sich verschiebt, auch wenn die Themen natürlich da sind, weil einfach sie so präsent sind.
Ja, also ich glaube, das ist noch relativ offen, hängt auch sehr viel von dem ab, was sonst so für Themen in den nächsten 4 Jahren eine Rolle spielen werden. Ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, bedenkenswert, dass gerade von den eher konservativen Kräften oder eben auch der AfD immer gesagt wird, die Themen sind auf jeden Fall Migration oder Wirtschaft. Das würde ich mal zumindest mit Fragezeichen versehen, weil ich glaube, es gibt durchaus noch sehr viele Menschen, die das Thema Klimakrise auch sehr, sehr umtreibt. Deswegen, das wird natürlich auch so, das sind auch Erzählungen, die so vorangetrieben werden. Und Mobilität ist eines der Themen oder das Thema, was jeden Menschen nahezu täglich irgendwie umtreibt. Da könnte man also auch Akzente setzen, aber es ist eben auch ein Thema, wo so diese schnellen Quick Wins nicht zu bekommen sind. Also da war das Deutschlandticket, glaube ich, eine riesengroße Ausnahme. Das war natürlich ein sehr dankbares Thema, wo man unmittelbar gespürt hat, was es für eine Veränderung bringt. Alles andere, das Thema haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber wird auch ein Riesenthema werden, ist dieses ganze Thema Infrastruktur und die Finanzierung. Das wird in der nächsten Legislatur, wird man sich da auch überlegen müssen, wie man das leisten möchte, wenn man, wenn Deutschland nicht mit die Brücken wegbröckeln oder die Straßen aufplatzen. Also das wird noch eine große Herausforderung werden. Aber wie gesagt, also es kommt ein bisschen darauf an, wie werden diese Themen auch diskutiert in der Öffentlichkeit, wie setzen die Parteien dieses, können diese Themen auch in den Vordergrund oder können sie diese Themen in den Vordergrund stellen? Und ich sehe da durchaus auch eine Aufgabe von uns Medien, also diese Themen auch aufzugreifen, weiterhin darüber zu berichten und vielleicht ein bisschen weniger darüber zu berichten, was jetzt Elon Musk mit Alice Weidel diskutiert hat, darüber eine Woche zu sprechen, nimmt natürlich sehr viel Raum ein, sehr viel Aufmerksamkeit. Und da wäre die Frage, brauchen wir die Aufmerksamkeit nicht an anderer Stelle?
Dem Appell schließe ich mich auf jeden Fall voll und ganz an. Wir tun das ja sowieso, dass wir über Mobilität reden.
Das stimmt.
Aber natürlich, das wäre auch zu wünschen, dass einfach Medien mit einem, ich sag mal, freundlich etwas größeren Wirkkreis diese Themen genauso aufgreifen und eben die Aufmerksamkeit auf die Dinge legen, die ja wirklich für die Lebensrealität der LeserInnen auch am Ende viel relevanter sind als irgendwelche Debatten, die da stattfinden oder Themenkomplexe, die behandelt werden, die am Ende gar nicht so groß sind, wie sie eben gemacht werden in den öffentlichen Diskursen. Jana, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke, fürs spannende Gespräch und auf bald.
Auf bald, danke dir. Wir bleiben auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Clear of the closing doors, please.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.